Ich hatte das Gefühl, er liebt mich auch trotz der Tatsache, dass ich manchmal den falschen Artikel verwende. Ja, das war die Woche, in der wir alles unterschreiben und abschicken sollen. Ich komme nach Hause und bekomme eine SMS, in der steht: Es tut mir leid, ich kann es nicht machen. Ich bin jetzt bei Freunden untergekommen. Du musst nicht sofort ausziehen oder beziehungsweise du kannst erst mal einen Monat überlegen, ob du ausziehen möchtest oder nicht. Ich war natürlich völlig geschockt. Er hat gesagt, ja, jetzt hat er diesen Monat darüber nachgedacht und er hat verstanden, dass er ohne mich doch nicht leben möchte. Also er zieht jetzt wieder zurück und wir leben wieder zusammen und wir planen jetzt eine neue Hochzeit. Deswegen war das definitiv eine Erleichterung und für mich, das war auch das eine Bestätigung, dass er mich liebt, dass er auch mit mir zusammen sein möchte. Er kritisiert mich doch nur, damit ich besser werde. Daraufhin habe ich tatsächlich noch eine OP gemacht, in dem Intimbereich. Es war das Schlimmste, kann ich sitzen und ich bin die ganze Zeit mit Kühlpacks zwischen den Beinen gegangen. Ich wollte attraktiv für meinen Mann sein. Ich wollte endlich mal auch ein Intimleben haben mit ihm. Und dann hat er mir auf einmal eingestanden, dass er sowohl Bordelle besucht hat, als auch eine Affäre hatte.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Mein Name ist Jennifer, ich bin Coach und Beraterin für Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen. In diesem Podcast gebe ich Betroffenen eine Stimme. Sie teilen ihre Erfahrungen, erzählen von ihren Erkenntnissen und davon, wie sie ihren Weg aus toxischen Verstrickungen gefunden haben. Ordne diese Geschichten fachlich ein und gebe dir Hintergrundwissen, damit du die Dynamiken besser verstehen und für dich selbst einordnen kannst. Mir ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst, und es gibt einen Weg hinaus. Falls du dich also gerade fragst, ob das, was du erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir das vielleicht nur einredest, genau dafür gibt es meine kostenfreie Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen. Ganz unverbindlich und vertraulich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bin ab dem 13. April aus meinem Urlaub zurück und du kannst dir jetzt deinen persönlichen Gesprächstermin buchen, sodass wir uns dein Thema genauer anschauen können, sobald ich zurück bin. Die heutige Folge ist der erste Teil von Alinas Geschichte. Da diese Frage bei Doppelfolgen häufig aufkommt, der zweite Teil erscheint in 14 Tagen. Diesmal wird es erst am Ende der zweiten Folge die komplette theoretische Einordnung zu Alinas Folge geben. Bitte achte während des Hörens gut auf dich, insbesondere wenn dir emotionale Gewalt, Manipulation oder Fremdgehen sehr nahe gehen. Alina ist nicht ihr echter Name, denn in diesem Podcast sprechen Betroffene unter einem Pseudonym, um ihre Privatsphäre zu schützen. Liebe Alina, ich freue mich, dass du heute da bist und dass du über deine Geschichte hier im Podcast sprechen möchtest. Magst du zunächst für die Zuhörenden einmal verraten, was genau dich zu dieser Entscheidung gebracht hat?
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ich heute meine Geschichte erzählen darf bei dir. Also, was mich dazu geführt hat, ich habe selbst, bin selbst vor einem Jahr circa auf diese, zu diesem Thema gekommen und habe sehr viele Podcasts zu dem Thema angehört. Und ich war sehr überrascht, wie viele Frauen das Ähnliche erleben wie ich. Und ich fühlte mich dadurch sehr validiert. Ich habe endlich mal verstanden, dass nicht ich das Problem bin, sondern das ist eher ein Problem von vielen Männern oder ein gesellschaftliches Problem ist. Und diese Podcasts haben mir geholfen, ein bisschen Richtung Genesung zu gehen. Und ich hoffe, dass auch in meiner Geschichte vielleicht Situationen gibt, die den anderen Frauen helfen, die Situation besser einzuschätzen, zu verstehen und auch den Weg der Heilung einzuschlagen.
Ja, danke schön. Alina, dann lass uns doch einfach bei deiner Beziehung auch ganz am Anfang starten. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt?
Ja, wir haben uns kennengelernt. Da war ich so Anfang 20 und er Ende 20. Das ist jetzt mittlerweile ja, circa 25 Jahre her. Damals gab es noch keine Smartphones und ich bin gerade in eine neue Stadt gezogen. Und eine Freundin von mir hat mir vorgeschlagen, hey, es gibt ja so eine Kennenlernseite online, vielleicht probierst du es dort, weil du kennst ja noch niemanden in der Stadt. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Also hat sie mir dann geholfen, ein Profil zu erstellen. Und er war ja einer der ersten, die zurückgeschrieben haben. Ich muss sagen, auch damals so wie heute, war es gar nicht so schwer, ja, jemanden herauszufinden, mit dem man überhaupt Lust hat, sich zu treffen. Ja, also viele Anschreiben waren einfach zu kurz oder sind auf meine Punkte überhaupt nicht eingegangen. Und sein Brief oder seine E-Mail war einfach eine von einem sehr anständigen Mann. Also es gab Kommas, es gab Großschreibung, er ist auf meine Punkte eingegangen. Das war einfach einer der ganz, ganz wenigen, auf die ich auch antworten wollte. Ja, und so haben wir ein paar Mal geschrieben, telefoniert. Ich fand seine Stimme super angenehm und wir haben wirklich eine Stunde mindestens telefoniert und haben uns dann verabredet. Ja. Dann, ich saß im Café, wo wir ausgemacht haben, dass wir uns treffen. Und ja, aus heutiger Sicht sage ich, das ist schon mal ein Red Flag gewesen. Er kam 10 Minuten zu spät. Ja, und irgendwie, ich glaube, ich wollte nicht in dieser Enttäuschung sein und habe mir gedacht, na ja, kann passieren, hätte mir ja auch passieren können. Na, man weiß ja nicht, vielleicht ist der Bus zu spät gekommen. Das passt schon. Das Zweite, was ich aber jetzt wirklich erst im Nachhinein und erst jahrelang, nachdem die Beziehung vorbei ist, wo ich mir jetzt darüber Gedanken mache, der war überhaupt nicht mein Typ. Der sah einfach nicht ganz so gut wie auf dem Bild aus. Mit seinen Ende 20 hat man schon gesehen, dass er nicht lange seine Haare behalten wird, dass auch seine Glatze nicht so zu den sexy Glatzen gehören wird. Er war zwar recht schlank, aber man hat seinen Bauch gesehen. Also der sah ein bisschen aus wie so ein Wurm, was eine Erbse verschluckt hat. also der war einfach äußerlich, mich hat äußerlich absolut gar nichts angesprochen. Aber gut, jetzt saß ich schon da und er ist gekommen und hat sich zu mir gesetzt. Und dann lief das Gespräch einfach, als würden wir uns schon ewig kennen oder wir haben einfach sehr viele gemeinsame Themen gefunden, was weiß ich, Reisen oder Studium oder ja, Familienplanung. Also es war einfach, also wir haben bestimmt 2 Stunden am Stück geredet, ohne dass es irgendwie eine kleine Pause gab. Danach hat er mir vorgeschlagen, dass wir ein bisschen weiterziehen, haben wir nochmal woanders was getrunken. Ja, dann haben wir uns verabredet, dass wir uns ein paar Tage später woanders treffen.
Alina, darf ich da noch einmal reinfragen? Du hattest gesagt, er kam 10 Minuten zu spät zum ersten Date.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Hat er auch vielleicht was dazu gesagt?
Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, was seine Erklärung war. Aber ich weiß natürlich, dass es wahnsinnig unangenehm war. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Hat er mich versetzt? Hat er mich vielleicht vorher schon um die Ecke gesehen und ich bin nicht sein Typ oder so? Also, solche Gedanken schießen mir durch den Kopf. Und das war natürlich super, super blöd, wenn er nicht gekommen wäre. Ja, also dieses alleine in einem Café zu sitzen und dann alleine wieder wegzugehen, wäre mir damals sehr, sehr unangenehm.
Also warst du auch ein bisschen erleichtert, dass er dann tatsächlich noch aufgetaucht ist?
Ah, interessant. Ja, ich denke, ich war gleichzeitig erleichtert und gleichzeitig dennoch enttäuscht. Es waren auf einmal sehr viele verschiedene ja, Eindrücke, die ich in dem Moment hatte. Ich war enttäuscht, dass er zu spät ist. Ich war auch enttäuscht über sein Äußeres. Und ja, gleichzeitig war ich erleichtert. Na, Gott sei Dank muss ich nicht hier wieder alleine aufstehen und gehen.
Wie ging es dann weiter? Du hattest gesagt, dieses Date war beendet.
Ja, genau, dieses Date war beendet. Es war, also ich hatte im Großen und Ganzen doch ein sehr gutes Gefühl, weil ich meine, diese Situation am Anfang, das waren ja nur ein paar Minuten im Vergleich zu 2 Stunden oder 3 Stunden, die danach folgten, wo wir ununterbrochen miteinander gesprochen haben und einfach wirklich eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit miteinander verbracht haben. Das hat er natürlich überwogen. Genau, und so kam es dann zum zweiten Date. Ich bin zum verabredeten Punkt gekommen und schon wieder, er ist nicht da. Er ist 10 Minuten nicht da, 15 Minuten nicht da. Natürlich habe ich dann wieder so einen Wirbel in meinem Körper. Was ist denn los? Und ja, ich habe mich entschieden, ihn anzurufen. Zu meiner Verwunderung ist er sofort dran gegangen. Und dann habe ich gesagt, wir sind doch jetzt verabredet. Wo bist du denn? Und er so, oh, ah, oh, ist es heute? Nee, oder? Oh, ich habe es vergessen oder ich habe es vertauscht. Ist es nicht morgen? Ich sage, nein, das ist heute. Okay, dann sagte er, ha, was sollen wir machen? Soll ich noch kommen oder wollen wir es verschieben? Also, ja, also das war auch ganz fürchterliches Gefühl in mir. Ich wusste gar nicht erstmal, was ich sagen soll. Ich wusste aber schon wieder, ich bin gekommen und ich werde versetzt. So. Und ich wusste, dass ich jetzt erstmal eine ganze Stunde nach Hause fahren muss, weil ich lebte damals recht weit. Und ich dachte, und ich habe den Abend praktisch verplant, ja. Ich hatte vor, diesen Abend mit ihm zu verbringen oder halt etwas zu unternehmen. Und jetzt plötzlich muss ich nach Hause fahren und bin zu früh da sozusagen. Muss irgendwie schauen, wie ich den Abend anderweitig verbringe. Es war blöd. Ich habe gesagt, na ja, also jetzt bin ich schon da, jetzt komm schon. Und dann kam er nochmal 20 Minuten später natürlich und dann habe ich das Ganze schon wieder komplett vergessen, weil wir schon wieder so voll im Gespräch waren und ich weiß jetzt nicht mehr gerade genau was, aber irgendwas unternommen haben. Er kam ja aus der Stadt, also konnte er mir verschiedene Ecken und Kneipen zeigen oder was von der Stadt erzählen. Von daher ja, war es für mich irgendwie immer noch besser, als zu Hause allein zu sitzen.
Und auch da, sag mal, Alina, gab es denn da eine Entschuldigung seinerseits? Oder habt ihr dann einfach weitergemacht? Hat er gesagt, so, da bin ich jetzt, sollen wir jetzt was essen gehen? Oder wie lief das dann ab, wenn er da dazu kam, verspätet?
Ich muss ehrlich sagen, konkret kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Aber wenn ich mein Leben mit ihm so im Nachhinein betrachte, dann gab es nie eine Entschuldigung von ihm für nichts. Oder wenn, dann war sie einfach so, ja, so klein, so nebenbei, eher so, ach, ist doch nicht so schlimm und ach, ich habe doch einfach gelernt und die Zeit vergessen. Also es war nicht wirklich eine Entschuldigung. Es tut mir so leid. Also ich bin so ein Depp oder irgend sowas in der Art. Nein, das war dann eher eine Rechtfertigung. Ja, dann das Nächste, woran ich mich erinnern kann, wir waren vielleicht gerade mal 3 Wochen zusammen. Oder beziehungsweise für mich war es noch nicht mal so klar, dass wir zusammen sind. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, jetzt treffen wir uns, er zeigt mir die Stadt, wir haben gute Zeit zusammen. Ich denke, wir waren schon intim miteinander, aber trotzdem, ich habe das für mich noch nicht so als Beziehung definiert. Und er hat mich eingeladen, mitzukommen zu seinen Freunden, die irgendwie sich in der Kneipe versammelt haben. Und wir sind dort angekommen. Es waren echt viele Leute, so 20, wenn nicht sogar 30. Und wir sind reingekommen. Es hat mich dann auch schon sehr gewundert. Kaum einer hat sich umgedreht. Es waren auch für uns keine Stühle frei. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie auf uns gewartet haben. Und praktisch den Zweien, die sich umgedreht haben, die am Ende des Tisches saßen, hat er gesagt, und das hier ist meine Freundin. Es hat mich auch schon wieder wahnsinnig gewundert, weil wir darüber noch gar nicht gesprochen haben. Und wie gesagt, ich hatte jetzt noch nicht so den Eindruck, dass wir bereits uns als Beziehung nennen können. Aber ich wollte es natürlich vor den Freunden nicht ansprechen. Also ich dachte, ich mache das später. Und später habe ich das gemacht. Ich habe gesagt, sag mal, du hast gesagt, dass ich deine Freundin bin. Wie kommst du darauf? Und seine Antwort war einfach, was denkst du nicht? Und das war's. Das Gespräch war zu Ende. Also ich wusste da auch nicht mehr, was ich noch darauf sagen soll. Naja, ich fand, nee, also für mich war es noch nicht klar, aber gut, dann sind wir jetzt Freund und Freundin in Ordnung. Ja, und naja, und seitdem, ja, wir haben uns natürlich regelmäßig getroffen. Dadurch, dass ich sehr weit weg wohnte und meine Arbeitsstelle zufälligerweise ziemlich nah an seine Wohnung dran war, bin ich dann immer häufiger bei ihm über Nacht geblieben. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, ist es okay, wenn ich ihm ein paar Sachen bei dir lasse, damit ich halt nicht immer irgendwie Zusatzhose, Zusatzpulli mitschleppe, dass ich irgendwie ein paar Sachen hier lasse. Und ja, da hat es fand es in Ordnung. Er hat mir dann ein bisschen Platz in seinem Schrank freigemacht. Was im Nachhinein immer wieder, wo ich im Nachhinein immer wieder darauf angesprochen wurde, der hat mir dann immer so als Witz unterjubelt: Ha, du hattest am Anfang eine Ecke und dann hast du ein ganzes Regal erobert. Also ich fand es sehr unangenehm, diese Anmerkungen, und gleichzeitig dachte ich, naja, das ist halt seine Art von Humor. Ja, erst heute verstehe ich, dass ich mir auf meine eigenen Gefühle, und die waren nicht angenehm, die waren negativ, ich hätte eher darauf hören müssen, als eine Erklärung für seine Worte, für sein Verhalten zu suchen. Ja. Genau. Dann war auch so eine seltsame Situation, dass er hat mich eines Tages ins Bad gerufen, und ich gehe rein und das Licht ist aus, es stehen überall Kerzen, das Wasser ist in der Badewanne eingelassen und die Badewanne ist voller roten Rosenblättern. Aber das war super schön, super romantisch. Und ich war auch sehr überrascht, weil es gab keinen Anlass. Ich hatte jetzt keinen Geburtstag oder irgendwas. Das, weiß nicht, war sogar vielleicht unter der Woche. Ja, und ich habe mich erstmal gefreut. Ich war sehr überrascht. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass er für solche Geste fähig ist. Und dann sagte er mir, okay, viel Spaß, und ist aus der Badewanne, aus dem Bad rausgegangen. Ich war auch total verwirrt. Also für mich war dieses Setting definitiv fürs gemeinsame Baden gedacht. Ja, für einen romantischen Abend zu zweit, mit vermutlich alle Folgen. Ja. Aber er sagte mir einfach, okay, viel Spaß und geht raus. Das war sehr seltsam. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht in dem Moment in die Badewanne steigen. Und gleichzeitig wollte ihn auch nicht irgendwie beleidigen, seine Mühe einfach außer Acht lassen. Ich bin reingegangen und ich glaube, ich habe es nicht geschafft, 10 Minuten lang drin zu sitzen, weil es einfach ein seltsames Gefühl war. Also was soll ich denn jetzt hier allein mit diesen Rosenblättern? Ja.
Hast du das in dem Moment angesprochen, Alina? Hast du gesagt, du, ich würde mich freuen oder ich würde mir wünschen, dass wir jetzt zusammen hier in die Badewanne steigen? Oder hast du einfach gedacht, na ja, gut, jetzt hat er sich Mühe gegeben, jetzt hat er mir dieses schöne Bad hier vorbereitet, dann nehme ich das auch? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, schon wieder. Ich kann mich jetzt nicht so hundertprozentig daran erinnern. Ich kann mich an diese Situation insgesamt erinnern und wie ich das Ganze seltsam fand. Ich denke schon, dass ich ihn angesprochen habe. Und das war dann wieder wahrscheinlich sowas, ach, ich bad nicht so gerne oder ach, ich muss ja noch was das und das machen. Das war sicherlich irgendeine schnelle Erklärung so, ach, lass mich doch in Ruhe, ist nicht so wichtig.
Okay, also solche Situationen haben sich ein bisschen gehäuft, auch in der Anfangszeit schon bei euch.
Ja, und ich muss trotzdem sagen, diese Situationen sind ja wirklich sehr klein im Vergleich zu dem ganzen Tag oder ganze Woche. Also ich denke jetzt halt im Nachhinein sehr viel darüber nach, aber damals waren das ja nur, wie gesagt, so 15 Minuten lang, wo diese komische Stimmung vor allem in mir sich ausgebreitet hat. Aber eben davor haben wir vielleicht gemeinsam gekocht und gegessen und danach sind wir gemeinsam schlafen gegangen und hatten Sex. Ja, also und am nächsten Tag haben wir dann abgesprochen, wie unser Tag laufen soll, wann wir uns treffen, ob wir uns zu Hause treffen oder was weiß ich, in einem Café nach der Arbeit, ob wir spazieren gehen, ob wir am Wochenende vielleicht zu seinen Eltern fahren oder so. Also alles andere hat ja super funktioniert. Deswegen waren es nur kleine, für mich damals nur kleine Ereignisse, die ich einfach nicht richtig zuordnen konnte. Und ich habe mir selbst angefangen, immer mehr ja, so eine Erklärung zusammenzubasteln. Er ist halt so. Ja, und nicht jeder ist ideal, nicht jeder kann irgendwie exakt zu mir passen, nicht jeder kann das tun, was ich möchte die ganze Zeit, ne?
Okay, wie ist dann eure Beziehung weiter verlaufen? War das für dich dann schon so weit sicher, Alina, dass du gesagt hast, ja, gut, wir sind jetzt in dieser Beziehung. Ursprünglich warst du ja eigentlich noch gar nicht so weit. Er hat dich da so ein bisschen reingetalkt beziehungsweise überrumpelt, als er dich da seinen Freunden vorstellte. War das dann für dich mittlerweile ein Thema, wo du gesagt hast, ja, da bin ich jetzt auch sicher, ich will diese Beziehung und ich will das weiter fortführen, oder wie standst du auch zu dieser Sache?
Ja, also mit der Zeit, wir haben uns wirklich sehr regelmäßig gesehen. Wie gesagt, ich habe angefangen, auch bei ihm zu übernachten. Ich fühlte mich eigentlich sehr sicher. Wir hatten nie irgendwelche Streitthemen. Also das, was er mochte, mochte ich auch. Was ich vorgeschlagen habe, hat er auch mitmachen wollen. Doch, ich fühlte mich sicher in einer Beziehung, muss ich sagen. Und das war für mich, ja, das war für mich irgendwie sehr wichtig. Doch. Einfach diese Sicherheit, dass ich, also ich habe sozusagen ein Familienmitglied gefunden, den man nicht einfach so morgen verlässt. Ja, das ist so, wie ich mich neben mir eben gefühlt habe. Und diese Tatsache, dass wir über alles reden konnten und dass er mich dafür irgendwie nicht geschämt hat, ist wahrscheinlich aus meiner früheren Erfahrung kommt es. Das hat mir einfach sehr gut getan. Ich habe mich sehr wohl mit ihm gefühlt. Und ja, ich dachte, ich bin in einer sehr guten, stabilen Beziehung.
Möchtest du, Alina, da vielleicht kurz einen Exkurs machen zu dem Thema beschämt werden in der Vergangenheit? Du hast es gerade so ein bisschen anklingen lassen. Vielleicht ist das ein Element, das auch den weiteren Verlauf der Beziehung möglicherweise zumindest zu Teilen mit erklären kann.
Also ich denke, ja, wie vieles kommt es natürlich aus meiner Kindheit. Ich bin aufgewachsen mit Mutter und Vater und jüngeren Geschwister. Und ja, also mein Vater war derjenige, der sich wirklich komplett um uns gekümmert hat. Er ist derjenige, der uns irgendwie Märchen vorgelesen hat, als wir klein waren. Der ist derjenige, der uns zur Schule gebracht hat. Er ist derjenige, der bei allen Sommerfesten oder Sportfesten dabei war. Meine Mutter war ein Arbeitstier. Genauso von ihr habe ich echt nicht viel so mitbekommen, außer dass sie oft gearbeitet hat. Und irgendwann ließen sich meine Eltern scheiden und ich bin mit meiner Mutter geblieben. Und da habe ich es einfach sehr oft, also erlebt, dass sie mich immer wieder so, wie soll ich sagen, also im Prinzip abgewertet hat. Also sie war selbst eine Schulleiterin in meiner Schule und wenn ich mal eine mittlere oder schlechte Note nach Hause gebracht habe, dann hat sie mich oft angeschrien. Also ich würde sie beschämen in der Schule, ne, mit meinen Noten oder wenn ich irgendwie einen kurzen Rock anhatte, was man so mit 13, 14 eben macht, oder mich geschminkt habe. Ich hatte furchtbare Akne gehabt in dem Alter. Da hat sie solche Sachen sagen können wie du siehst ja aus wie eine Schlampe, wundere dich nicht, wenn dich jemand in die Büsche zieht. Solche Sachen hat sie gesagt. Ja, und es gab nie einfach ein normales Gespräch, dass man miteinander irgendwie beim Abendessen einander einfach erzählt, ja, wie war der Tag und was weiß ich, habe mich heute mit der Freundin gestritten. Es war einfach nie der Fall. Es war einfach nur solche, ja, wenn sie zu mir gesprochen hat, waren das einfach nur Vorwürfe mit inklusive Beleidigungen. Ja, und ich war einfach nie genug. Also auch wenn ich eine Eins nach Hause gebracht habe, dann gab es auch kein nicht wirklich Lob, sondern einfach, na, ja, das ist in Ordnung. So sollst du auch weitermachen. Ich fühlte mich auch sehr überfordert. Gleichzeitig habe ich auch keine Unterstützung bekommen. Ja, also wenn ich irgendwie in dem Fach, was meine Mutter unterrichtet hat, Fragen hatte, hat sie gesagt, ja, was hast du denn im Unterricht gemacht? Anstatt mir zu helfen und das Thema vielleicht nochmal zu erklären, hat sie gesagt, da ist sie nicht zuständig, da ist deine Lehrerin zuständig oder beziehungsweise du hast wahrscheinlich aus dem Fenster geschaut oder mit deiner Freundin gequatscht, ist nicht mein Problem jetzt.
Ja, okay. Und dann hat sich in der Beziehung zu deinem Partner ein bisschen dieses Thema aufgelöst, wie du sagtest, du wurdest da nicht von ihm beschämt. Er hat sich nicht über dich lustig gemacht, sondern er war da ein liebevoller Mensch in deinem Leben, der ein bisschen Erleichterung in diese oder nach diesen Erfahrungen aus der Kindheit mit reinbrachte. Verstehe ich das richtig?
Ich fand endlich mal, ja, ich dachte, dass er mich, wie soll ich sagen, ernst nimmt und so wie ich bin und dass er neugierig ist, mich kennenzulernen. Und er hat mir, zumindest am Anfang, immer wieder Sachen gesagt, über die er begeistert ist. Oder er hat auch, sagen wir so kleine Fehler. Wenn ich zum Beispiel einen falschen Artikel verwendet habe, hat er dann immer gesagt, oh, ist das so süß. Also er fand so meine kleinen Fehler sozusagen positiv. Ja, ich hatte das Gefühl, er liebt mich auch trotz der Tatsache, dass ich manchmal den falschen Artikel verwende. Ja.
Ja, verstehe. Alina, dann lass uns da doch noch mal weiter reingehen. Wie lief die Beziehung weiter bei euch beiden?
Ja, Ja, wir sind irgendwann zusammengezogen, weil zwei Wohnungen zu haben und in einer zu hocken, war dann doch irgendwie hat keinen Sinn gemacht, und es war günstiger, eben zusammenzuziehen. Haben wir gemacht. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, so ein gewisser Wendepunkt, wo unser Intimleben eigentlich nicht mehr stattfand. Ja, ich fand es komisch. Es fiel mir auch wahnsinnig schwer, das Thema anzusprechen. Und wenn ich das ansprach, dann hat er immer gesagt: Ach ja, hast du recht. Ah, ich bin irgendwie so im Stress und Studium, Arbeit, das und jenes. Ne? Gut, was soll ich machen? Ich kann ja niemanden zwingen. Ja. Ja, dann ist es so gekommen, dass ich ins Ausland gegangen bin für ein halbes Jahr. Als ich zurückgekommen bin, ist er auch umgezogen, weil er einen neuen Job bekommen hat in einer anderen Stadt. Und ich weiß, dass ich ihn, weiß nicht, zum Bahnhof begleitet hat, und als der Zug dann losging, habe ich so kurz gedacht, naja, es kann sein, dass die Beziehung jetzt zu Ende ist. Das waren so nach 3, 4 Jahren der Beziehung bereits. Und ich hatte nicht mal irgendwie so dieses traurige Gefühl oder irgendwas, sondern so eine volle Akzeptanz. Das kann sein, dadurch, dass wir jetzt in zwei verschiedenen Städten leben, dass es nicht mehr so eng ist und dass wir uns einfach auseinanderleben. Und als der Zug losging, habe ich so richtig Tränen in seinen Augen gesehen. Der war sichtbar sehr traurig und berührt. Und ich habe das irgendwie so als Zeichen der tiefen Zuneigung und Liebe gewertet. Ja, wie denn sonst, ja. Ja, aber gut, also zu meiner Überraschung muss ich sagen, ist die Beziehung keinesfalls auseinandergegangen. Wir haben uns wirklich jedes Wochenende gesehen, wir haben jeden Tag telefoniert, uns immer ausgetauscht. Wir haben auch Ferien bzw. Urlaube zusammengebracht. Es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie Fernbeziehung, gar nicht. Und irgendwann bin ich dann auch wieder ihm nachgegangen, bin dann zu ihm gezogen, in die andere Stadt. Dort haben wir auch 3 Jahre gelebt. Und irgendwann bin ich dann so Richtung 30 gegangen. Und ein paar Freunde um uns herum haben angefangen zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Und wir waren ja zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre zusammen. Für mich stand ja auch von Anfang an klar, dass ich ganz gerne eine Familie gründen möchte und auch zumindest ein Kind gerne bekommen hätte. Und wir haben das ja besprochen, und das war ja auch seine Vision. Und ich habe ihn darauf angesprochen, so wie sieht's aus? Und der meinte: Ja, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ich sage: Warum denn? Was hält dich denn davon ab? Wir sind seit 7 Jahren zusammen. Ja, du bist jetzt Mitte 30, ich bin Anfang 30. Worauf sollen wir noch warten? Ja, wir haben beide feste Jobs. Wir sind ja schon in den letzten 7 Jahren viel herumgereist. Also wir haben viel gesehen. Was müssen wir uns noch? Welche Träume müssen wir uns noch erfüllen, bevor wir eine richtige Familie endlich gründen? Ja, so richtig Erklärungen hatte er nicht. Und ja, eines Tages hat er mir einen Antrag gemacht. War nicht sonderlich romantisch, muss man sagen. Es war schwer. Ich saß auf der Couch, habe, glaube ich, gefernseht, und dann kam er plötzlich. Also im Vergleich zu der Badewanne voller Rosenblätter am Anfang war das ja wirklich gar nichts. Aber gut, also dadurch, dass ich ja schon lange in diesen Gedanken war, habe ich natürlich sofort Ja gesagt, und wir haben angefangen, eine Hochzeit zu planen. Ich weiß, er hat auch an alle Freunde, Familie schon mal Save the Date herausgeschickt. Und wir hatten schon Wir haben uns schon alles so belegt. Wir hatten alle Verträge da für die Location, für Catering und alles drumherum. Ja, das war die Woche, in der wir alles unterschreiben und abschicken sollen. Und ich komme nach Hause und bekomme eine SMS, in der steht: Es tut mir leid, ich kann es nicht machen. Ich bin jetzt bei Freunden untergekommen. Du musst nicht sofort ausziehen oder beziehungsweise du kannst erst mal einen Monat überlegen, ob du ausziehen möchtest oder nicht. Ich war natürlich völlig geschockt. 7 Jahre zusammen und er traut sich noch nicht mal mir das Ganze ins Gesicht zu sagen, sondern schreibt ernsthaft eine SMS. Und das ist natürlich auch mit riesen Scham verbunden. Stell dir vor, ich habe natürlich mit Freunden gesprochen, die Hochzeit steht an, ja, und wir planen das und das. Und jetzt muss ich nochmal an sie ran und erzählen, dass es keine Hochzeit stattfinden wird. Ich fühlte mich auch extrem betrogen. Ja, 7 Jahre bin ich in dieser Beziehung gewesen, bin davon ausgegangen, dass das auch meine Zukunft ist. Und er hat es mir auch immer wieder gesagt. Seine Worte waren: Wenn Kinder, dann mit dir. Wenn heiraten, dann dich. Also hat er mich im Prinzip mit diesen Versprechungen auch bei sich gehalten. Ja, also hätte er gesagt, ich bin mir nicht sicher oder irgendwas, ne? Ich möchte nochmal irgendwie 3 Weltreisen machen und dann erst. Aber nein, er hat mir eindeutig gesagt, wenn, dann alles mit dir. Ja, ja, also ich weiß, ich glaube, ich hatte wochenlang Bauchschmerzen und Schwindelgefühl im Kopf, nachdem. Und vor allem, mich hat auch die Kälte sehr mitgenommen. Also kein bisschen Erklärung von wegen: Ja, ich sage die Hochzeit ab aus den und den Gründen. Ich bin jetzt weggezogen, ich kann das nicht und so machen wir das mit der Wohnung. Also, naja. Ja. Ich glaube, es ist ungefähr ein Monat vergangen und irgendwie haben wir angefangen, wieder miteinander zu telefonieren. Und diese Telefonate waren schon wieder wie am Anfang, ne? Man hat stundenlang 1000 Themen gehabt. Man wollte das Gespräch gar nicht beenden, weil immer wieder neue Themen aufkamen, die wir besprochen haben. Allerdings nichts über uns, ja, sondern über so Gott und die Welt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, was sollen eigentlich diese Telefonate? Ja, ich merke, dass ich wieder so in die Hoffnung reinkomme, dass er vielleicht doch zurückkommt, dass er vielleicht doch sieht, dass er es gut mit mir hat, ja, dass wir eigentlich sehr gut miteinander können, dass wir super harmonieren, habe ich mir so gedacht. Aber von ihm gab es überhaupt keine Vorschläge. Also eines Tages habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass ich jetzt eigentlich keinen Kontakt mehr möchte, weil ich merke, dass es mir nicht so gut tut, weil ich eben Hoffnungen habe und ich akzeptiere, dass du nicht mehr zurückkommst. Also bitte keinen Kontakt mehr. Und an dem Tag, an dem ich diese E-Mail abgeschickt habe, oder am nächsten, stand er vor meinem vom Büro, wo ich gearbeitet habe. Und er hat mich in sein Auto reingebeten und ich bin eingestiegen. Und dann hat er gesagt: Fahren wir nach Hause. Ich war sehr überrascht. Was meinst du denn mit zu Hause? Naja, wir fahren jetzt in unsere Wohnung. Und dann sind wir halt in unsere Wohnung zurückgekommen. Und er hat gesagt, ja, jetzt hat er diesen Monat darüber nachgedacht und er hat verstanden, dass er ohne mich doch nicht leben möchte. Also er zieht jetzt wieder zurück und Wir leben wieder zusammen und wir planen jetzt eine neue Hochzeit. Ja, und so ist es auch gekommen. Wir haben angefangen, neue Hochzeit zu planen. Diesmal habe ich versucht, überhaupt nichts zu machen. Ich habe nur meine Ideen so eingeworfen und er hat im Prinzip alles durchgesetzt.
Sag mal, Alina, in diesem Moment, als er gesagt hat, ich will jetzt doch diese Hochzeit mit dir, lass uns die Beziehung fortführen, wir machen weiter, wir heiraten, wie ging es dir da emotional damit? Was hat das in dir für Emotionen ausgelöst? Kannst du das noch erinnern?
Ich denke, für mich war das eine Erleichterung. Für mich war das eine riesengroße Erleichterung. Für mich war das so, dass ich zum einen mich eigentlich immer sehr wohl mit ihm gefühlt habe. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe die letzten 7 Jahre schon mit ihm verbracht und ich wollte keinen anderen Menschen in meinem Leben, ja. Ich wollte ihn heiraten und ich wollte mit ihm Kinder haben. Ich meine, für mich hätte es vielleicht die Heirat nicht sein müssen. Ich wusste einfach, das ist der Mensch, mit dem ich auch eine Familie haben möchte. Er war für mich, zumindest damals, jemand, auf den ich mich 100% verlassen kann. Und also der hat für mich zumindest die Qualitäten erfüllt, die für einen Partner fürs Leben wichtig sind, ja. Deswegen war das definitiv eine Erleichterung und für mich das war auch das eine Bestätigung, dass er mich liebt, dass er auch mit mir zusammen sein möchte, ja. Und ich dachte, gut, er hat kalte Füße bekommen, ja, und ich war wieder so in diesem Modus, so ist er ist so ein bisschen unsicherer Mensch in manchen zu manchen Themen ist er halt sehr, sehr unsicher. In anderen Themen ist er sehr zielstrebig. Er weiß ganz genau, was er will und wie er das erreichen soll. Ja, kann, muss. Ja. Also es war für mich tatsächlich rundum positiv, dass er zurückgekommen ist.
Und dann hattest du aber auch gerade gesagt, Alina, dass du dann bei den Hochzeitsvorbereitungen im Grunde nur umgesetzt hast, was er gerne wollte. Also, dass deine eigenen Vorstellungen und Ideen.
Nein, nein, umgekehrt, umgekehrt. Also bei der ersten Hochzeitplanung haben wir eigentlich unsere beide Ideen eingebracht und halt geschaut, was geht. Beim zweiten Mal habe ich nur Ideen hineingeworfen und habe gesagt, schau, wir könnten das machen, wir könnten das machen. Und er hat sich darüber informiert und das Ganze umgesetzt. Ja, also Angebote eingeholt, so geschaut, an welchem Tag was geht. Ich habe mich praktisch aus der Planung so weit wie möglich herausgezogen, weil es für mich einfach schmerzhaft war. Ja, ich wollte das nicht nochmal erleben, so weit zu gehen und dann am Ende keine Hochzeit zu haben. Genau. Und er hat es umgesetzt. Und das war für mich auch definitiv ein Zeichen, dass es ihm wirklich ernst ist, ja. Ja, und dann ging es auch schon mit dem Baby los, ja. Also bei der Hochzeit war ich bereits so ein paar Wochen schwanger. Da ist es plötzlich alles sehr schnell gegangen, ja. Und das, ja. Wir sind dann kurz vor der Geburt meiner ersten Tochter auch wieder umgezogen, weil er einen neuen Job bekommen hat. Ja, und circa 1,5 Jahre später haben wir noch ein zweites Kind bekommen. Und ich war total glücklich in meinem Mama-Glück und auch irgendwo so in meiner Ehefrauenrolle. Ja, ich habe gern gekocht, ich habe mich gern ums Haushalt gekümmert. Ich war natürlich so unendlich verliebt in meine Kinder. Also ich war sehr, sehr glücklich.
Alina, wie ist es denn zu diesen beiden Schwangerschaften gekommen? Du hattest ja erzählt, dass zu der oder in der Zeit davor auch die Sexualität schon deutlich eingeschlafen war, also dass es selten zu sexuellen Kontakten zwischen euch beiden gekommen ist. Gab es da dann, also hast du gesagt, so, ich möchte ein Baby bekommen oder wir würden, gab es dann Konsens, wolltet ihr das beide? Wie kam es sozusagen, also wie es zu dem Baby kam, weiß ich, aber wie kam es dazu, dass das möglich wurde, obwohl du sagtest, ihr hattet im Grunde keine oder kaum noch Sexualität miteinander?
Ja, also also das war, ja, also ist aus meiner Sicht definitiv von beiden gewollt. Er ist zurückgekommen und ich habe ja gesagt, also was ich mir wünsche von dieser Beziehung, dass wir nach 7 Jahren endlich mal das Thema Kinder und Heirat angehen. Ja, dann haben wir praktisch gleichzeitig mit der Hochzeitsplanung auch Kindsplanung in Angriff genommen, dann ist es gegangen. Also es war halt, ja, ich hätte es lieber natürlich auf wesentlich romantische Art und Weise gehabt. Das war so ein bisschen wie Arbeit, muss man so im Nachhinein sagen. Ja, also das war definitiv auch gewollt. Also er war immer sehr darauf bedacht, sich zu schützen. Also wenn wir schon miteinander intim waren, dann ist nie was ohne Kondom gewesen. Nie, kein einziges Mal wahrscheinlich, ja. Also dann war das ja von ihm ganz eindeutig absichtlich ist es stattgefunden. Ja.
Okay, und dann war also die Beziehungsphase so, ihr hattet geheiratet und die beiden Kinder waren da, du warst bist zu Hause geblieben, also als Hausfrau hast dich um die Familie gekümmert und dein Mann ist arbeiten gegangen.
Genau, ja. Ich bin jetzt allerdings nicht sehr lange zu Hause geblieben. Also die Kinder kamen ja sehr schnell nacheinander. Also waren es vielleicht so 2,5 Jahre, wo ich zu Hause war. Und sobald der Kleine eins geworden ist, sind die Kinder dann auch in die Einrichtung gekommen. Und ich habe einen Job auch dann angenommen. Neuen Job dann in der neuen Stadt. Ja, und dann ist mir aufgefallen, hey, Moment mal, jetzt haben wir, glaube ich, schon mindestens ein Jahr überhaupt keinen Sex mehr gehabt. Ich meine, ich war irgendwo davor einfach beschäftigt mit den Kindern, dass mein Fokus nicht darauf hingerichtet war. Aber trotzdem, es hat mir schon gefehlt. Ich habe immer wieder schon Gedanken darüber gemacht. Aber es war einfach schwer, das Thema anzusprechen. Naja, irgendwann habe ich das endlich mal angesprochen und dann hat er gesagt, ja, hast du recht. Sollen wir mal machen. Hast du recht. Ja. Dann ist dann wieder 3 Wochen nichts passiert, habe ich nochmal angesprochen. Dann hieß es, ja, siehst du nicht, wie stressig das ist? Ich muss arbeiten, ich muss Steuererklärung machen, ich muss das, ich muss jenes, die Kinder schlafen nicht. So, okay. Habe ich versucht, dann vielleicht auch die Kinder etwas früher zum Schlafen zu bringen, aber dann ist er halt später nach Hause gekommen. Ja. Und was soll ich machen? Hat erzählt, dass er viel Arbeit hat. Ich kann es nicht überprüfen, aber ich vertraue meinem Partner selbstverständlich. Ja, also irgendwann haben die Geschichten sich da oder seine Erklärungen sich in die Richtung gedreht. Ach, schau, wie du aussiehst. Schau mal, die anderen Mütter sind nach der Schwangerschaft wieder dünn geworden, wieder schlank geworden. Du bist die Einzige. Schau dir doch mal selber im Spiegel an. Und ich denke schon, dass es sehr weh getan hat. Aber ich habe gleichzeitig mir eingebildet, er sagt doch mir die Wahrheit. Er kritisiert mich doch nur, damit ich besser werde. Das ist ja etwas, was ich übrigens auch von meiner Mutter vor allem sehr oft in der Kindheit gehört habe. Dieses, warum hast du eine 3? Hättest auch eine 1 bekommen können. Ich weiß, dass du das kannst. Ja. Ja, und irgendwann war das sogar so weit, dass er mir eines Tages gesagt hat, du bist so breit da unten, ich kann gar nicht mit dir. Und das war ein Jahr nach meiner zweiten Geburt. Und ich habe die Kinder innerhalb von 18 Monaten bekommen. Ja. Und ich habe die beiden noch gestillt. Ich habe Kinder halt sehr lange gestillt und das war mir ein Anliegen und die Kinder wollten das so. Also, ja, es war einfach biologisch gar nicht möglich, dass ich dass bei mir sich alles schon zurückgebildet hat und so wie früher war. Also es hat mir schon sehr, sehr wehgetan und gleichzeitig habe ich mich irgendwie zusammengerissen und das erklärt als berechtigte Kritik. Daraufhin habe ich tatsächlich noch eine OP gemacht in dem Intimbereich. Es war das Schlimmste, wie man sich das vorstellen kann, wenn man danach 2 Monate lang nicht aufs Klo gehen kann, dass es höllisch wehtut, dass alles einfach zwischen den Beinen wochenlang brennt und ich die ganze Zeit mit dem, oder man kann nicht sitzen und ich bin die ganze Zeit mit Kühlpacks zwischen den Beinen gegangen. Schrecklich. Jo. Ich habe auch angefangen abzunehmen. Ich habe eine Methode gefunden, die für mich halt sehr gut funktioniert hat. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe angefangen laufen zu gehen, obwohl ich Laufen überhaupt nicht mag. Aber ich habe mich daran gewöhnt, wirklich mich so daran gewöhnt, dass ich sogar, nachdem wir zum Beispiel abends im Restaurant war und ich einen Salat gegessen habe und Salat war schon angemacht, dass ich direkt danach nochmal eine Runde laufen gegangen bin wegen des Öls. Also es war schon sehr, sehr extremst, aber ich wollte attraktiv für meinen Mann sein. Ich wollte endlich mal auch ein Intimleben haben mit ihm. Und ich habe alles dafür gemacht. Während er, wir erinnern uns, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, und er hatte dieses Bäuchlein, und dieses Bäuchlein ist nie kleiner geworden. Ja. Ja, und ja, irgendwann, ich habe ihn dann immer wieder darauf angesprochen, warum wir denn jetzt kein Intimleben mehr haben. Also jetzt, wo ich nach seinem Wunsch enger bin, wo ich abgenommen habe, wo die Kinder jetzt schon etwas größer sind, wo ich auch arbeite und auch finanziell zu unserem Leben beitrage. Was ist denn jetzt? Und dann hat er mir auf einmal eingestanden, dass er sowohl Bordelle besucht hat, als auch eine Affäre hatte.
Das war der erste Teil von Alinas Geschichte. Und ich möchte kurz innehalten, bevor wir uns verabschieden, weil das, was wir heute gehört haben, bereits so viel enthält. Alina hat uns mitgenommen in den Anfang einer Beziehung, die sich zunächst nach genau dem angefühlt hat, was sie sich gewünscht hat. Jemand, der sie ernst nimmt, der ihre kleinen Fehler süß findet, bei dem sie sich sicher fühlt. Nach einer Kindheit mit einer Mutter, deren Zuneigung nie verlässlich war, die Alina für Noten beschämt hat, für ihr Äußeres, für Dinge, die sie gar nicht kontrollieren konnte. Nach dieser Kindheit hat sich dieser Mann angefühlt wie Erleichterung. Wir haben gehört, wie die ersten Signale kamen, klein, jedes für sich erklärbar. 10 Minuten zu spät, ein vergessenes Date, ein romantisches Bad, das sie alleine nehmen musste. Eine Situation, in der sie vor seinen Freunden als seine Freundin vorgestellt wurde, ohne dass sie je zuvor darüber gesprochen hatten. Kommentare über die Schublade in seiner Wohnung, die sie sich erschlichen habe. Alina hat jedes Mal eine Erklärung gefunden, so ist da halt, man kann nicht alles haben. Wir haben gehört, wie das Intimleben einschläft, zuerst schleichend, dann immer offensichtlicher. Wie Alina das Thema immer wieder anspricht, immer wieder Erklärungen bekommt, immer wieder wartet. Wie sie nach 7 Jahren endlich den Schritt zur Hochzeit wagen und er ihr kurz vorher per SMS schreibt, dass er es doch nicht machen will, nicht machen kann. Und wie er einen Monat später vor ihrem Büro steht und sagt, er könne ohne sie nicht leben. Wir haben gehört, wie Alina nach der Heirat, nach 2 Kindern in schneller Folge, nach dem Mama-Glück, das sie empfunden hat, irgendwann wieder bemerkt, da ist nichts mehr, kein Intimleben, keine echte Nähe. Und dann kommen die Erklärungen, die eine neue Qualität haben. Schau, wie du aussiehst. Die anderen Mütter sind wieder schlank geworden. Und Alina macht sogar eine Operation. Sie stellt ihre Ernährung um, sie fängt an zu laufen, obwohl sie Laufen überhaupt nicht mag. Sie tut alles, weil er ihr indirekt sagt, dass das Problem sein könnte. Und dann am Ende dieser Folge das Geständnis. Er war in Bordellen. Er hatte eine Affäre. In einem Satz, ohne Erklärung, ohne Einordnung. Einfach so dahingestellt. Was als nächstes kommt, wie Alina mit diesem Wissen umgeht, was danach passiert, wie diese Beziehung weiterläuft und wie sie endet, das erzählt sie uns in 2 Wochen im 2. Teil. Und ich werde Alinas Geschichte dann auch fachlich einordnen. Was hinter dieser Dynamik steckt, wie wir Verhaltensweisen von Menschen wie ihm erklären können, warum Alina nie eine ehrliche Antwort bekommen hat und auch nie eine bekommen konnte. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst. Falls du dich gerade fragst, ob das, was du erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest, genau dafür gibt es meine kostenfreie Ersteinschätzung. 30 Minuten, in denen wir uns deine Situation gemeinsam anschauen. Ganz unverbindlich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Buch dir gerne jetzt direkt deinen Termin. Dieser Podcast existiert, weil diese Geschichten von Betroffenen aus toxischen Beziehungen erzählt werden müssen. Weil sie Menschen erreichen sollen, die sich fragen, ob sie verrückt sind. Manchmal ist eine einzige Folge der Moment, in dem jemand denkt, das kenne ich doch, das passiert mir auch. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann hilf mir bitte, sie weiterzutragen. Du kannst den Podcast abonnieren oder mir eine Bewertung hinterlassen, natürlich gerne mit 5 Sternen. Du kannst diese Folge aber auch einfach jemandem weiterleiten, dem sie vielleicht helfen könnte. Manchmal ist so ein weitergeleiteter Link ja genau der Anstoß, den eine Person braucht. Zwischen den Folgen kannst du dir eine kleine Portion Mut in dein Postfach holen. Meine Mutpost, das ist ein Newsletter mit Gedanken, Impulsen, aufbauenden Worten aus meiner Coaching-Praxis. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ja, und falls du selbst deine Geschichte hier im Podcast erzählen möchtest, ob sie aus einem beruflichen Kontext kommt, mit einem Elternteil zu tun hat, aus einer Freundschaft oder natürlich auch aus einer Paarbeziehung, dann trau dich. Dein echter Name bleibt geschützt und wir besprechen vor einer Aufnahme natürlich alle Details zu der Podcastaufnahme noch einmal ganz in Ruhe. Schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de und ich melde mich bei dir. In 2 Wochen gibt es die 2. Folge mit Alina und dann auch die theoretische Einordnung zu dem, was wir von ihr gehört haben. Bis dahin, pass bitte gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.